Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Wir werden uns heute dem Lied zuwenden, Ich singe dir mit Herz und Mund. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 324. Den Text hat Paul Gerhardt geschrieben und er ist ohne Verluste ins Gesangbuch übernommen worden. Die Melodie stammt von Johann Krüger und es ist die Melodie des Liedes Nun danket all und bringet er. Es ist das Wochenlied für den 19. Sonntag nach Trinitatis, neben dem anderen Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Das steht unter der Nummer 24 im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch. Und über dieses Lied sprechen heute miteinander
Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik, und
Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber das ist ja so ein Lied, da werden eigentlich immer dieselben Strophen gesungen.
Mhm.
Und zwar die Strophen 1 bis 7. Das sind die, also wo auch diese, wo diese Fragestrophen vorkommen. Ne? Also,
die Naturbetrachtung mehr.
Ja, und wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt? Wer wärmt uns in Kälte und Frost? Und dann die, eben die Antwort in Strophe 7. Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht singen, ohne leichte Bauchschmerzen zu haben, weil ich mich jedes Mal frage, stimmt das denn? Ne? Ist das nicht eigentlich eine vorneuzeitliche, theologisch fragwürdige Glaubensvorstellung, Gott so zu denken und anzusprechen, dass er alles so wunderbar gemacht hat und alles im Griff hat? Dem kann man ja viel entgegenhalten. Also zum Beispiel, dass die Antwort auf die Frage, wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen netzt? Nicht Gott lautet, sondern das sind meteorologische Phänomene und Prozesse. Und ich wundere mich wirklich oft, dass viele Gott immer noch als so eine Art Wettergott sich vorstellen. Das hört man ganz oft, Frau Pfarrer, beten Sie bitte um gutes Wetter. So. Mhm. Das sind Sachen, die sind heute im Bereich der Naturwissenschaft angesiedelt. Tut mir leid. Also verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt nicht die ganze Schöpfungstheologie abschaffen oder so, aber man kann doch als Mensch der Gegenwart nicht mehr so an Gott, den Schöpfer, glauben wie jemand in der Zeit des Alten Orient oder im Mittelalter. Ja, was ist mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahrhunderte? Also ich finde, das muss doch irgendwie, muss man auch eine Position dazu finden. Und eine zweite Frage, die ich immer an diese Strophen 4 bis 7 stelle, die vermitteln ja den Eindruck, dass doch alles ziemlich gut läuft, und zwar, weil Gott das gut regelt. Ja, regelt. Also, da regnet es ausreichend, da sind wir geschützt vor der Kälte und dem Wind und da herrscht Frieden. Und das stimmt ja nicht. Also jedenfalls nicht, wenn ich mal von mir absehe. Ne? Also ich bin klar, ich bin geschützt vor Kälte und Wind und ich lebe in Frieden. Aber
das trifft nicht für viele Menschen zu.
Also auf die meisten trifft das nicht zu. Ne? Damals nicht, heute nicht. Was soll das also? Warum kommt das hier so massiv vor in dem Lied? Also da wollte ich nochmal erzählen, das sind so Fragen, die mich bei dem Lied immer bewegen. Mhm. Ja, aber was sagst du denn, wenn ein Lied mit Ich singe dir beginnt, da schlägt einer Kirchenmusikerin wie dir wahrscheinlich das Herz vor Freude höher?
Natürlich, weil jemand das, was ihn bewegt im Leben, ausdrückt mit Gesang, es kann doch nichts Besseres geben. Ist doch eine wunderbare Sache, wenn du deine Lebensmelodie so ausdrücken kannst. Ich habe das Lied übrigens auch als Kind schon sehr gerne gesungen. Es hat auch was von einem Kinderlied, die Melodie. Und das Lied hat, glaube ich, deshalb auch so einen durchschlagenden Erfolg, weil es leicht abgreifbar ist, Schwung und Charakter hat und man es auch leicht spielen, begleiten kann. Ich habe im Gottesdienst übrigens das, was du jetzt so kritisierst, dass das auch so einfach ist, genau das war es, dass ich dem Lied gut fand. Ich habe es sofort verstanden. Also es ist schon ein Gesangbuch-Renner, um nicht zu sagen Schlager. Hm. Und wir sollten vielleicht noch mal reingucken, Paul Gerhardt und bei Johann Krüger, da denkt man auch alles zu wissen. Vielleicht gucken wir noch mal ein kleines bisschen zu den beiden Liedermachern.
Guck mal.
Also das waren ja befreundete Kollegen, so würde ich es mal
so wie wir
sagen. Und manchmal beflügelt ja die Begegnung von zwei Menschen ihr Können so und motiviert sie zu gesteigerter Kreativität.
So wie bei uns.
Und dann gibt es, ich baue das noch weiter, dann gibt es so produktive Sternstunden. Und vielleicht ist dieses Zusammentreffen von Krüger und Paul Gerhardt im Berlin des 17. Jahrhunderts so eine Art kirchenmusikalische Sternstunde. Denn im Jahr 1657 wird der 50-jährige Gerhardt an die Nikolaikirche berufen und dort ist Krüger 9 Jahre älter ja schon als Kantor tätig. Und den beiden sind 5 Jahre der beruflichen Zusammenarbeit geschenkt. Kennengelernt haben sie sich schon früher, vielleicht 1643, als Paul Gerhardt erstmals nach Berlin kam.
Genau, der war ja schon mal an der Nikolaikirche, ne? Und
ja.
Dann ist er erst nach Mittenwalde gegangen.
Ja, Mittenwalde bei Berlin, ja.
Kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Erzähl noch mal was von Krüger.
Johann Krüger wird 1598 in Großbresen, im heutigen Guben, geboren. Das gehörte damals zu Böhmen und er begibt sich mit 15 Jahren nach dem Besuch der Lateinschule auf Wanderschaft. Er sucht seine Berufung, er will musikalische Entdeckungen machen. Und muss ich vorstellen, das sind wenige Jahre vor Ausbruch des 30-jährigen Kriegs. Er wandert, hält sich in Sorau, Breslau, Ölmütz in einem Jesuitenkolleg. Und in der Stadt Regensburg an der Donau begegnet er der modernen Musik von Giovanni Gabrielis und nimmt sogar bei dessen Schüler Paul Homberger Unterricht. Dann zieht er weiter nach Österreich, Ungarn, Mähren und kommt nach Freiberg. Und nach dieser wilden Reiseroute betritt er 1615 wohl erstmalig Berlin und studiert dann Theologie in Wittenberg. Der ist viel rumgekommen. Und seine guten musikalischen Kenntnisse verschaffen ihm natürlich bereits die Eintrittskarte für die Berufung nach Berlin 1622 als Kantor an die Nikolaikirche. Dort ist er auch zeitgleich Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster. Pädagogik und Kirchenmusik lehren und tun, das gehört für ihn eng zum Kantorenberuf zusammen. Die Praxis Pietatis Mellica, 1647 herausgegeben, erlebte bis Mitte des 18. Jahrhunderts fast 50 Auflagen. Das war also eine bedeutende Ausgabe. Und ihr finden sich so nach und nach, ne, 50 Auflagen, es hat sich also verändert, über 70 Melodien Krügers, unter anderem auch Wie soll ich dich empfangen, auf mein Herz mit Freuden und so weiter. Jesu, meine Freude, lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Und 1647 gab es schon viele Lieder Paul Gerhardts in diesem Gesangbuch.
Nun ruhen alle Wälder, ne? Wach auf mein Herz und singe. Auch dieses von dir schon erwähnte auf mein Herz mit Freude.
Ja, und erst in der 5. Auflage 1643, ich stehe an deiner Krippen hier, und auch unser Lied, ich singe dir mit Herz und Mund. Also Krüger muss beliebt anerkannt gewesen sein, der Stadt zugewandt, den Freuden des Lebens nicht abgeneigt gewesen. 19 Kinder, habe ich gelesen, soll er gehabt haben. Und er war ohne Frage ein sehr bedeutender Melodieschöpfer des evangelischen Kirchenliedes seit der Reformation, starb 1662 im Alter von 63 Jahren und wurde natürlich an seinem ehemaligen Wirkungsort in der Nikolaikirche bestattet.
Ja, jetzt nochmal zur Entstehung des Liedtextes. Ne? Also In der Ausgabe 1647 war das Lied Ich noch nicht drin, 1653 war es dann drin. Das heißt, also es liegt jedenfalls nahe, dass Gerhard, weil er das nicht schon in der Schublade hatte, aber es liegt eher nahe, dass er das Lied also zwischen 1647 und 1653 geschrieben hat. Das heißt, entweder noch in Berlin oder in Mittenwalde. Er war Ende 1651 als Pfarrer nach Mittenwalde gegangen und dafür, dass er das Lied auch erst in Mittenwalde geschrieben hat, spricht zumindest, dass es ja sehr naturnah ist, zumindest in den ersten Strophen. Es gibt auch so landwirtschaftlich geprägte Textpassagen, also dass er von dem Feld, dem Tau und dem Regen.
Wie sah denn das so um Berlin in Mittenwalde in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts da aus?
Naja, du hast ja schon gesagt, der 30-jährige Krieg, der war ja dann, war gerade vorbei. Und da hatte sich die Bevölkerung Mittenwaldes derzeit auf ein Fünftel reduziert. Das hatte mit dem Krieg zu tun, mit dem Hunger, mit Krankheiten.
Pest.
Ja. Nach dem Krieg ging es wieder bergauf. Also als Gerhard nach Mittenwalde kam, da war die Stadt schon wieder im Aufschwung. Aber es findet sich doch, also natürlich, der Krieg hatte die Stadt gezeichnet und es findet sich ja auch ein Echo des Krieges im Liedtext. In Strophe 6 heißt es: Wer gibt uns Leben und Geblüt, wer hält mit seiner Hand den güldenen, werten, edlen Fried in unserem Vaterland? Also da haben wir diese drei wertschätzende Adjektive für den Frieden. Gülden, werten, edlen Frieden. Das ist schon auffällig. Also da merkt man, dass der Frieden, ne, das stand irgendwie total im Vordergrund in der Zeit. Ist ja auch klar nach 30 Jahren Krieg. Ich finde es aber wirklich eine wichtige Hintergrundinformation, dass das Lied am Ende oder kurz nach dem 30-jährigen Krieg entstanden ist, weil das klar macht, Gerhard kann das nicht naiv gemeint haben. Mhm. Ne? So in dem Sinn, ist doch alles gut, Gott macht das alles schön. Das trifft ja nur eben gerade nicht auf diese Situation zu. Also Gerhard weiß ja, was Not ist, was Krieg ist, wie es sich anfühlt, seine Lieben zu verlieren und hat trotzdem diesen optimistischen, bejahenden Text geschrieben.
Ja, die Melodie von Krüger, die ist ja genauso einfach und schlicht, wie jetzt deine Textbilder, die du überträgst. Also ist ja die Melodie von dem Lied Nummer 322, das hatten wir schon gesagt. Ein fröhlicher, heiterer und beschwingter Melodiegestus in F-Dur. Ja, das Lied beginnt hat einen Melodieumfang von einer None, also gerade mal mehr, ein Ton mehr als eine Oktave, als acht Töne. Und den höchsten Ton erreicht es eigentlich im zweiten Teil, in der regelmäßigen Gliederung mit einem D. Rhythmische Teile 1 und 2 sind gleich und nach dem Atmer ist es eigentlich alles vorhersehbar. Also es ist schlicht, es ist vorweg denkbar. Und der kleine Umweg am Anfang der Melodie, na, 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 mit dieser Quarte da, das ist so ein kleiner, belebter, richtiger Ohrwurm. Allerdings wurde der Text schon auf viele Melodien gesungen. Im Erstdruck ist es Johann Krügers eigener Melodie zu einem Lied von Nikolaus Hermann, Lobt Gott, ihr Christen alle, gleich zugeordnet. Diese alte Melodie stand in Dorisch und war ganz anders als die heutige Melodie zu dem Lied Lobt Gott, ihr Christen alle, gleich, die wir kennen. Auch Johann Ebeling, wir kennen ihn von Die güldene Sonne, schuf 1667 eine Melodie, auch andere Komponisten. Und erst im EKG, also dem ersten deutschen Kirchengesangbuch nach dem Krieg 1950, wird Krügers Melodie abgedruckt und kommt dann später in unser EG in einem vierstimmigen, schlichten Satz. Und dieser vierstimmige Satz, der stand 1653 auch schon in der Praxis Pietatis Melica, in diesem Gesangbuch. Ja, heute ist der Text, ich singe dir mit der Melodie von Nun danket all und bringet er, von Johann Krüger unterlegt. Und ich habe gelesen, dass wiederum diese Melodie so nach einer Vorlage von 1562 gestaltet wurde. Man muss wissen, Meister Pierre genannt, das war ein Humanist, Drucker und Komponist des Genfer Psalters.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen den Text analysieren, dann sieht man, dass das Lied eigentlich zwei große Teile hat. Also einen Teil sind die Strophen 1 bis 12, der andere Teil die Strophen 13 bis 18. Dieser erste Teil, die Strophen 1 bis 12, haben die Form eines Gebetes. Also da wird Gott ganz oft mit Du angeredet in diesen ersten 12 Strophen. Also ich singe dir mit Herz und Mond, Strophe 1, Strophe 7. Ach Herr mein Gott, das kommt von dir. Mhm. Oder Strophe 10, wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht. Mhm. Du ist da, oh Gott. Strophe 13 bis 18 haben dann eher die Form des Selbstgesprächs. Also als Beispiel, ne, die berühmte Strophe 13, wohl auf mein Herze sing und spring und habe guten Mut, redet ja Gerhard mit sich selber. Oder in Strophe 16 fragt er, hat er dich nicht von Jugend auf versorget und ernährt? Also Gott, wie manchen schweren Unglückslauf hat er zurückgekehrt. Also auch da merkt man, dass Gerhard eigentlich so im Gespräch mit sich selber ist. Und beide Liedteile enden mit einem Blick auf das himmlische Reich, auf die Ewigkeit. Im ersten Teil, der endet ja mit Strophe 12.
Du füllst des Lebensmangel aus mit dem, was ewig steht und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht.
Und Strophe 18?
Ei nun, so lass ihn ferner tun und red ihm nicht da rein, so wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein.
Und nur, weil wir jetzt mal das Lied grob eingeteilt haben in die zwei Teile und ein bisschen Text uns angeguckt haben, haben wir den Blick schon mal geweitet, also weg von diesen ersten 7, 8 Strophen. Und ich merke sofort, wenn ich das Lied in seiner Gänze wahrnehme, das größere Bild anschaue, da wird mein Unbehagen an dem Text auch schon ein bisschen kleiner. Ne? Also es ist nicht ganz weg, aber zumindest mein zweiter Einwand gegen das Lied, wenn du dich entsinnst, der wird schon entschärft. Also da haben wir vorhin, kam auch schon mal drauf zu sprechen, ne, dass das Lied irgendwie so naiv, positiv ist, und das stimmt ja gar nicht. Es spricht viele schmerzliche Erfahrungen an. Da ist von des Lebensmangel die Rede, vom Unglück, vom Herz, das seufzt und schreit, alles so Gegenakzente zu einer naiven Lesart der ersten Strophen.
Naja, wie passt denn das aber jetzt zusammen, dieser optimistische Ton auf der einen Seite und das Wissen und Erleben der Abgründe in die wir uns Menschen stürzen oder in die wir reinfallen?
Also ich würde mittlerweile sagen, da wo es so vollmundig klingt in den ersten Strophen, da spricht sich Gerhard eigentlich Mut zu, Gott doch zu vertrauen, trotz der gegenläufigen Erfahrung. Hm. Und er schöpft eben diesen Mut daraus, dass er auf die Natur schaut, die er als Schöpfung deutet und darin den Schöpfer, den gütigen Schöpfer am Werk sieht. Er erinnert sich an Gottes Beistand, den er schon erfahren hat, als er unglücklich war. Er denkt an das Heilswerk, an Gottes Erlösungswerk und er hält sich fest an der Aussicht auf das himmlische Glück nach dem Tod. Also die zwei Strophen, die du gerade vorgelesen hast. Ne? Also damit sind tatsächlich nicht alle Bedenken meinerseits gegen das Lied ausgeräumt. Ich würde nach wie vor sagen, der Schöpfungsglaube, der da formuliert wird, ist uns heute brüchig geworden, also mir jedenfalls. Und das ist schon etwas, worüber wir mehr reden müssten in der Kirche.
Ja, und wie setzen wir das Lied im Gottesdienst ein, ist die große Frage. Also wir müssen dafür nichts tun. Das Lied wird gerne gesungen, es wird gerne abgegriffen. Es eignet sich an vielen, vielen Stellen im Kirchenjahr, nicht bloß am 19. Sonntag nach Trinitatis. Es wird sehr gern auch zu Erntedank gesungen, als Bekenntnislied, als Trostlied. Es ist ein Kernlied in vielen Landeskirchen, also gehört sozusagen zur eisernen Ration in allen Lebenslagen, ein Lied, das nicht fehlen darf. Und es hat einen ökumenischen Kontext. Also 1000 Dinge fallen mir ein, wie man zu diesem Lied die Gemeinde zum Singen bringt. Im Kanon kann man das singen, im Wechsel. Man könnte mal alle Strophen durchlaufen im Gottesdienst, vielleicht in Cluster geteilt. Man kann einen Orgelpunkt liegen lassen, ein F. Entweder singen das die Männer und darüber singen wir die Melodie mit den Frauen. Oder man macht dumm, 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 mach das mal. Dumm, 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 dumm. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lob. Also welche Strophe würdest du denn besonders aussuchen, wenn du jetzt sagst, das Lied soll am 19. Sonntag nach Trinitatis erklingen?
Wenn man sozusagen eine Auswahl treffen muss, ne? Man kann das Lied ja auch als Ganzes singen oder verteilt über den ganzen Gottesdienst, aber wenn man jetzt sagt, okay, es soll eben nach der Epistel erklingen und nur ausgewählte Strophen, dann würde ich sagen 1 und 2, dann was aus dem Bereich 3 bis 6, die 7, ach, mein Gott, das kommt von dir. Und dann auf keinen Fall aufhören.
Nee, dann noch dran. Die 8 auf jeden Fall noch. Du näherst also, uns.
Ja, oder was aus 8 bis 11, sag ich mal. Und Strophe 12 und 13. Mhm. Oder auch nur 12 und 13. Und wenn man dann noch mehr singen will, zum Beispiel die 15 und die 18 oder auch gern 14 bis 18 komplett. Also es ist vor allen Dingen wichtig, auch die Strophen des Liedes anklingen zu lassen, in denen also Gerhard zum Ausdruck bringt, dass er durch das Lied mit sich kämpft und sich selbst aufruft, Gott doch zu vertrauen. Das fände ich jetzt wichtig, damit man auch einen realistischen Eindruck von dem Lied bekommt.
Ja, und das wäre dann auch könnte auch ein Thema sein, dass große Lieddichter im größten Leid und Not so wunderbare Dank-, Lob- und auch Trostlieder gefunden haben und ihren Blick wenden könnten aus dem Jetzt und Hier.
Übrigens, was mir bisher gar nicht so bewusst war, aber das ist ja ein Lied, da sprudelt und fließt, schwimmt und regnet es an vielen Stellen. Ne? Gott ist der Brunnen der Gnad und die ewige Quelle in Strophe 2. Er netzt das Feld mit Tau und Regen in Strophe 3. Er wirft unsere Schuld ins Meer. Öl und Most werden erwähnt in Strophe 5. Die Tränen der Christen in Strophe 11. Also das ist so ein Lied, was kann man gut im Taufgottesdienst singen.
Ja.
Man kommt an dem Lied nicht vorbei. Es bietet auch wirklich viele interessante Ansatzpunkte, um über Themen des christlichen Glaubens ins Gespräch zu kommen. Ja, und mit dieser Aussicht entlassen wir euch heute aus dieser Folge des Wochenlieder-Podcasts. Wir sagen Ade.